All Hands on Deck, der Panthenius-Podcast mit Dirk Ammann von der Boot 2026.
Moin Michael, wir haben gerade gesagt, das ist hier wie beim Fernsehen. Du bist hier gerade bei uns, Boot 26, Halle 4. Du kanntest den Stand gar nicht, vorbeigekommen. Wie gefällt's dir?
Jetzt muss ich erstmal sagen, ich war ein bisschen schockiert, weil ich durch Halle 1 und Halle 4 gekommen bin und alles voller Motorboote war. Und ich bin ja ein bisschen Segler, ne? Ich habe nichts gegen Motorboote, aber diese Masse an Motorbooten und unsere Segelboothalle ist zwar größer geworden dieses Jahr, aber im Vergleich ist das natürlich echt kleiner. Und ich wundere mich ein bisschen, warum unser Segelbereich, eigentlich müsste der doch sexy sein in der heutigen Zeit. Aber
das ist mein großes Thema, wenn du mich jetzt interviewen würdest für die Boot 26. Aber da kommen wir noch zu.
Ja.
Fangen wir mit was anderem an. Was möchtest du trinken?
Also ich habe ja schon ein Glas Wasser und ich trinke keinen Kaffee. Deshalb, wenn du einen Tee hast, nehme ich einen Tee.
Wir haben ja vorher gesprochen. Weißt du was? Ich bin vorbereitet. Ich habe einen Tee. In der Zeit, erzähl mir mal, wer ist Michael Amme?
Ich bin Fotograf, Journalist, habe mal Geografie studiert mit Schwerpunkt Seefahrt und bin immer auf dem Wasser gewesen, bin viel nach dem Abitur einfach viel so per Anhalter auf Segelschiffen um die Welt gesegelt und habe dann meine Segelscheine irgendwann gemacht und habe dann als Charterskipper gearbeitet und dann habe ich irgendwann spät doch mal gedacht, ich muss mal was Richtiges machen und habe mal studiert und habe dann während meines Studiums ein bisschen Journalismus gemacht, weil ich bei der Aldebaran beim Forschungs- und Umweltschiff da mal als Skipper gearbeitet habe, bin da in Journalismus gekommen. Ja, und dann habe ich halt beide Sachen verbunden, Journalismus und Segeln, und bin eigentlich seitdem im Segeljournalismus unterwegs und betreibe jetzt zusammen mit Sönke Röver blauwasser.de und wir sind mittlerweile das größte deutsche Online-Segelportal und von daher, das ist so das erstmal das Berufliche, was ich so mache. Es gibt dann natürlich auch noch ein...
Das wirft natürlich automatisch eine Frage auf, obwohl wir gleich so ein bisschen über Chartermarkt sprechen wollen und so weiter und deine persönliche Befindlichkeit zu Motorbooten und Segelbooten und so weiter. Journalist?
Ganz kurz, ich habe nichts gegen Motorboote. Ich habe selbst ein Motorboot auf der
Ebene. Das klären wir gleich. Da habe ich eine Meinung.
So viel Zeit
haben wir gar nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich lege dich nicht rein. Das ist ja genau der Punkt, was wir hier machen wollen. Wir wollen mal so ein bisschen frei nach Schnauze reden und deswegen kannst du vielleicht das Blauwasser zudecken und sagst einfach, du bist nur Michael. Ich bin auch nur Dirk, obwohl ich für so eine große Firma arbeite, die sich um irgendwas mit, ja, ich glaube, Vermittlung von Versicherungen kümmert. Panthenius heißt sie, genau.
Ja.
Nein, ich bin hier als Dirk, du bist hier als Michael und genau die Meinung möchte ich wissen. Journalist und du bist bei blauwasser.de. Das ist auch so ein bisschen Trend, ne? Also Print ist schwer, auch
naja,
bei uns im Wassersport.
Also jetzt, ich will ja mal ehrlich sein, ich habe ja 20, 25 Jahre lang auch für die Yacht gearbeitet. Ich komme aus dem Printbereich, ich habe immer Print gemacht. Und ich mag Print und es ist aber als freier Journalist war klar, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Das ist da ich habe 3 Kinder, Familie, das muss irgendwie, es war klar, das ist kein Zukunftsmodell mehr. Und deshalb war ich gezwungen, mich nochmal zu bewegen. Und und Sönke hatte Blauwasser schon 2 Jahre, bevor ich eingestiegen bin, gestartet und hat mich immer gefragt, ob ich nicht dazukommen will. Und ich bin ja so ein bisschen der... sehr stark in diesem Reise-Charter-Bereich tätig, schon auch zu Yachtzeiten gewesen, wobei ich auch Reportagen und andere Geschichten realisiert habe, aber dieses Reisethema hat mich immer beschäftigt und und jetzt ist halt Online-Journalismus, das macht ja auch Sinn, also ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, es ist ja auch, ich selber bin ja nach wie vor jemanden, der gerne was in der Hand hat, aber warum soll ich irgendwas auf Papier drucken und zum Kiosk bringen und da soll jemand hinkommen und sich das abholen und wenn wir das alles einfach online haben können, das macht halt
ja,
heutzutage
vor allem, es ist ja bei Print auch so schwer zu kommentieren und abzusenden und so weiter, mal eben schnell so einen Leserbrief zu schreiben, ne, den musst du noch mit Handschrift oder sowas, kann kaum noch einer. Ich habe wenigstens noch einen Schreiber. normalerweise frage ich eigentlich immer so, wenn du dir jetzt heute ein Boot kaufen würdest, was würdest du dir vom Boot kaufen? Ich frage was anderes. Wo warst du letztes Jahr segeln? Was ist dein Lieblingsrevier? Was hast du vor? Was ist noch auf der Bucketlist an Revieren?
Nee, das sind viel zu viele Fragen auf einmal.
Also was ist dein Lieblingsrevier?
Gibt's nicht. Lieblingsrevier ist immer Situation. Ich sag das auch immer den Leuten, ist immer Situation. Es hängt davon ab, wie ist deine persönliche Situation gerade? Mit wem willst du überhaupt segeln gehen? Und worauf hast du gerade Bock? Brauchst du Entspannung? Willst du einfach nur in der Bucht liegen? Oder hast du gerade Bock auf Abenteuer? Und für jedes Bedürfnis, sag ich immer, gibt's genau das Passende und ein geiles Revier.
Apropos geiles Revier, also Frankreich kann man auch Boot fahren. Ich habe dir noch ein Croissant vom Frühstück mitgebracht, wenn du noch ein bisschen stauben willst.
Ich muss mich hier richtig nackt machen bei euch.
Ja, oder? Ja, ja.
Aber es ist auch nicht meine Baustelle.
Oh Mann.
Alter, es ist wirklich...
Vielleicht finde ich ja noch einen Rider. Ach nee, der heißt ja jetzt
Twix. Ich traue mich das gar nicht so. Ja, aber ich esse vegan. Was soll ich denn dazu sagen? Jetzt kommst du mir mit einem Buttercroissant.
Aber sieht gut aus, oder?
Wir müssen vielleicht vorher mehr absprechen.
Ich nehme es wieder weg. Ich esse es nachher. Nee, nee, ist schon in Ordnung. Wir haben es eigentlich auch nur gekauft, dass dasselbe die ganze Woche. Das sieht halt super aus im Bild. Aber
ja, okay.
Jetzt sind wir bei einer banalen
Teetasse, aber ich bin happy.
Was hast du persönlich, privat, was auch immer, ich würde jetzt eigentlich fragen, wo kommst du direkt her? Die Messe hat gerade angefangen. Du kommst durch die Motorbootstände. Das Thema haben wir gleich, Motorboot und Segelboot. Aber wo kommst du 25 hier beruflich oder privat? Was ist das, mit dem du hier ankommst, was noch dich am meisten beeindruckt hat?
Jetzt auf der Messe hier?
Nee, 25.
Ach, 25. Beruflich?
Privat.
Boah, du stellst Fragen, ja. Also, du hast vorhin gefragt, wo ich jetzt war letztes Jahr. Ja. Und ich war mal wieder in der Karibik 4 Wochen und hab was gemacht, was ich richtig geil fand. Weil das war auch schon länger eine Idee von mir, weil das so auf dem deutschen Markt nicht so bekannt ist, dass man einfach nur nach Antigua fliegen kann. Und Antigua und Barbuda ist ein Land, da muss ich nicht ein- und ausklarieren. Und ich habe immer gedacht, das passt, ist ein geiles Revier eigentlich für sich. Und das wollte ich mal ausprobieren, habe ich ausprobiert. Herrlich, total geil, ehrlich gesagt.
Antigua, Barbuda, Curaçao, bin ich gut? ABC-Inseln ist das?
Nein. Curaçao, das ist ganz weit. Und da musst du 3 Tage, 3 Nächte segeln nach Süden, dann bist du kurz vor Südamerika. Das ist keine gute Idee.
Umso wichtiger, dass man eine gute Beratung hat. Und deswegen kommt man zu euch. Jetzt Motorboot, Segelbooten. Also, ich habe ja erzählt, ich will positiv sein und... ärgere mich dann darüber, dass ich mich über was ärgere offiziell. Und
ja.
Das Thema, was mir ein bisschen hochkommt, und ich würde es so ein bisschen bezeichnen mit das, eigentlich ist es so das Thema alter weißer Mann des Wassersportes. Also wir kommen alle vom Segeln, wir denken, Segeln ist der einzige Wassersport, Segeln muss groß sein und wir werden hier mit der Realität konfrontiert, was das Interesse des Kunden angeht, 1,5 Hallen Segelboote, gefühlt 500 Hallen Motorboote. Wie stehst du zu Segelboot, Motorboot? Also,
ach, weißt du, ich habe auch Spaß. Ich habe ein kleines 6 Meter Schlauchboot, sage ich immer, ein bisschen despektierlich, auf der Elbe und habe da 50 PS dran. Und das ist für die Elbe ein Traum, weil ich kann auf jeden Strand rauf, ich kann jeden Anleger mal eben ran, da guckt keiner so genau hin. Das ist einfach ein Spaßboot, irgendwie statt spazieren gehe ich mit meiner Frau oder den Kindern, machen wir einfach mal eine Ausfahrt irgendwie auf die Elbe. Von daher habe ich überhaupt gar kein, ich habe kein Problem, ich weiß, dass ein Motorboot irgendwie eine gute Sache ist, aber weißt du, ich komme ja von ganz woanders her, ich komme ja nicht vom Dinghy-Segeln und bin irgendwie Regatten früher gesegelt oder so, sondern Boote waren für mich ein Reiseutensil, ja, ich bin das erste Mal auf ein Segelboot gestiegen, in Neuseeland und hab gesagt, ich will einfach mit. Dann hat der Typ gesagt, ich fahre nach Hawaii. Dann meine ich, über Tahiti. Dann meine ich, ja geil. Dann sagt er, aber hör mal zu, das ist ein bisschen komisch, weil du musst erst in die Roaring Forties nach Süden runter, dann musst du 3000 Meilen nach Osten segeln und dann können wir nach Tahiti hochsegeln. Ist eine lange Reise, dauert so 4 Wochen. Ich sag, ja gut, ich bin gerade mit dem Frachter 6 Wochen nach Neuseeland gekommen, 4 Wochen, kein Problem, mache ich mit. War meine erste Segelreise, 3000 Meilen nonstop im Südpazifik unterwegs. Horror. Würde ich heute nicht mehr machen wollen. Also ja, doch, ich finde schon, Ozeanüberquerung hat schon auch seinen Charme. Aber und dann bin ich habe ich gemerkt, wir fahren in die falsche Richtung. Die ganze Welt, die Barfußroute geht in die andere Richtung. Ne? Mhm. Dann bin ich in Tahiti ausgestiegen, habe gesagt, fahr du mal alleine weiter nach Hawaii und bin dann zurück nach Neuseeland. 6 Monate durch die alle Südpazifikinseln. Und das heißt, das ein Boot war für mich ein, das Geile daran ist doch, dass du hast dein Transportmittel, du hast deine Küche und du hast dein Zuhause, deinen Schlafplatz, alles dabei, ne? Mhm. Und das hat mich seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich fand es einfach nur, und mich hat auch dann natürlich die Auseinandersetzung mit der Technik, mit der Natur, Wind, das ganze Segeln, das hat mich einfach total gefixt. Und ich meine, das waren ja auch noch andere, ein bisschen andere Zeiten waren das ja noch. Wir hatten halt keine Satellitennavigation, ne? Da waren wir mit Sextanten unterwegs und ein Tiefenmesser war gut und wer ein Radar hatte, war ganz weit vorne so ungefähr, ne?
Also war das besser? War das ehrlicher? Oder?
Ach, nee, ich find's schon geiler heute. Also ich find's schon sehr komfortabel, wenn du Plotter hast und nicht so viel Stress hast mit. Also als ich dann früher, ich weiß noch, als ich die ersten Überführungen gemacht habe, wo dann so ein Satnav da war, ne? Da hast du dann alle 3 Stunden eine Position gekriegt. Das war wie Weihnachten, ne? Eine ganz genaue Position, wenn du auf einer langen Überführung warst oder so. War herrlich. Also, und dann ist es halt losgegangen mit den GPS und nee, das möchte ich nicht mehr, da möchte ich nicht zwingend zurück mehr nehmen.
Unser erster Funkpeiler, ich weiß noch, wie mein Papi den auf der Alpesch ausprobiert hat, da waren wir irgendwo in der Mitte zwischen Stockholm und Göteborg, also an Land, nicht kurz vor Bornholm.
Ja,
aber wir wussten, dass wir kurz vor Bornholm waren, also von daher war alles in Ordnung. Es wurde sah dann nur noch super aus im Cockpit, dieses Ding, was man da oben hat zum Drehen. Okay, Motorboot, Segelboot, ich habe da auch eine Meinung zu, kommen wir vielleicht noch zu.
Aber um das noch kurz zu Ende zu bringen, deshalb, für mich ist das Segelboot eigentlich die einzige Alternative, weil das Segelboot, mit dem kannst du einfach richtig wohin fahren. Damit kannst du reisen. Ich muss nicht zwingend um die Welt reisen, aber ein Motorboot ist schnell limitiert. Du hast 6 Windstärken, 1,5 Meter Welle, bist du mit einem 40-Fuß Motorboot aufgeschmissen. Da machst du nichts mehr. Und ein Segelboot, da kannst du auch noch 9 Windstärken haben und mit achterlichem Wind rauschst du da runter und alles gut. Ne?
Heißt auf Hochdeutsch, also Canal de Midi würdest du immer schön 50 Fuß Beneteau mit ordentlich Segelfläche machen.
Canal de Midi.
Das ist durch Frankreich Binnengewässer. Das war jetzt provokant.
Ach so.
Ich will damit sagen, übersetzt, es hängt immer vom Revier auch ab, wann, was vielleicht auch das Richtige ist.
Ja, klar, ganz
Transatlantik
genau.
Würde ich nicht unbedingt mit dem Motorboot fahren und durch Kanaltrips durch Irland, was auch immer.
Ja.
Kurze, du kannst keine Zahlen wissen, das ist mir vollkommen klar. Nur ein Gefühl, auch wenn du ein bisschen aus der Segelecke ich dich da hinschubse. Wenn du Charterer siehst, sind das mehr Motorboot-Anfragen? Sind das Segelboot-Anfragen? Oder?
Also ich habe tatsächlich nur mit Segelboot-Charter-Geschichten zu tun. Ne? Also ich habe mich nie um die Motorboot-Sachen gehört. Da haben wir ja hier einen alten Recken, Jürgen Straßburger oder so, der da einfach sehr firm drin ist. Aber ich habe nur mit Segelboot-Charter zu tun und Motorboot-Charter nur so ganz am Rande. Da kann ich eigentlich gar nichts Vernünftiges zu sagen. Ist auch wesentlich kleiner also wenn wir jetzt Boote nehmen, die Kabinen haben, wo ich eine Woche Urlaub machen kann, dann ist der Markt extrem viel kleiner. Da ist der Segelbootmarkt viel, viel größer. Wenn wir natürlich die ganzen Rips und Mini-Motorboote dazu nehmen, aber das sind ja so Day-Charter-Geschichten. Das ist ja.
Also laut unseren Zahlen ist das eindeutig und es geht in Richtung Motorboot. Aber das ist eine andere Geschichte. Das sind halt viele unetablierte Geschichten, Binnengewässer und so.
Ja, wenn du jetzt die Hausboote dazu nimmst, das ist alles nicht so ganz meine Area, weißt du?
Ist ja auch in Ordnung. Kommen wir ganz kurz mal detailliert auf den Chartermarkt.
Ja.
Wie geht's dem Chartermarkt?
Also
Lässt er grüßen.
Weißt du, wenn du das jetzt schon ein paar Jahrzehnte, muss man sagen, schon machst, dann hast du natürlich schon die ein oder andere Welle irgendwie mitbekommen. Und wir sind jetzt natürlich auch gerade wieder in der Welle. Und die Welle sieht gerade ein bisschen so aus, dass der Chartermarkt ein bisschen unter Druck ist.
Heißt unter Druck, was heißt das?
Naja, das heißt, dass die Charterfirmen, die halt die Boote anbieten, ein Problem haben, das wirtschaftlich zu gestalten. Das hat im Prinzip 2 Gründe. Der eine Grund ist, dass es tendenziell ein bisschen Überangebot gibt und man halt dann in die Situation kommt, dass man mit Rabatten arbeiten muss, damit man seine Schiffe überhaupt los wird. Und der andere Grund ist aber einfach, dass die Schiffe so teuer geworden sind. Seit Corona sagt man so 40% haben die Neubootpreise zugenommen. Und wenn du anfängst, das dann auf die Charterpreiswoche irgendwie umzurechnen, dann kriegst du das nicht mehr los. Hm. Das heißt, die Leute kommen nicht, die haben ein bisschen ein Problem, die Leute halten ihr Geld ein bisschen zusammen und sie müssten die Charterpreise eigentlich höher machen, als sie gerade sind, dann springen aber noch mehr ab und das ist eine Gemengelage, die nicht so ganz einfach ist. So.
Wenn ich jetzt mir die Flotten angucke, dann habe ich auch immer so ein bisschen Gefühl, dass es immer größer, schicker, weiter wird. Also so manchmal habe ich so auch Schwierigkeiten im Täglichen zu sagen, okay, das ist ein Boot, das können wir noch im Charter, Bareboat-Charter, das heißt ohne Profiskipper, wirklich versichern. Das geht bis über 60 Fuß, ne? Dass die Leute ohne Crew...
Ja, ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hättest, also bei 57 hört es auf, so, also 57 Einrumpf, so, das sind so die noch gerade im Bareboot rausgehen. Bei den Cuts 52, vielleicht auch ein 55er, also ein 60 Fuß im Bareboot, glaube ich, ist eigentlich kaum zu kriegen. Mhm. Aber das sind natürlich Spoliden, also ich meine, das sind richtige, ein 57 Fuß Einrümpfer ist ein Riesenboot und da sollte man schon ein bisschen...
Mit deiner Erfahrung würdest du dir sowas zutrauen?
Oh ja, habe ich auch schon gefahren. Das ist, ich habe ehrlich gesagt nichts gegen große Boote, muss ich sagen. Außer manchmal, also so in der Ostsee würde ich mit so einem Ding nie fahren wollen, weil da komme ich nirgendwo hin. Ne? Ich will ja was sehen, habe ja Bock zu erkunden und zu entdecken. Und dann bin ich in der Ostsee, hat mir mal ein Verschaderer kam ich an, hat mir gesagt, ja, du kannst auch die 52er nehmen. Ich hatte irgendwie eine, weiß nicht, eine 38er oder so war da. Da habe ich gedacht, nee, behalte die mal, ich nehme die 38er, weil ich genau wusste, ich wollte auf die kleinen dänischen Südseeinseln und diese kleinen Häfen. Da sind die Boxen zu klein. Du kannst zwar mit einer 52 auch durch die Ostsee fahren, klar, aber bist ein bisschen limitierter einfach. Und das ist so.
Warum gibt's für mich und meine Frau keine 30-Fußer?
Ja, das ist echt. Das
finde ich wirklich doof.
Das ist richtig nervig, dass du, wenn du als Pärchen irgendwie später sagst, du heute ein 32er ist mehr als genug Platz, was du brauchst, um irgendwie einen geilen Urlaub zu machen, ne? Und die Boote sind richtig rar im Chartermarkt. Das ist richtig schwierig zu finden. Und dann hast du noch das Problem, dass die, wenn du eine 32 hast, hast du immer eine 3-Kabinen-Version. Was willst du zu zweit mit einer 3-Kabinen-Version? Du willst eine geile, große 8er-Kabine haben. Ja, das ist ein Problem. Aber das ist auch schnell erklärt, weil das ist für die Charterfirma, ist das... schwieriger verdientes Geld, ein kleines Boot zu verchartern, weil die halt so günstig sind, da ist die Marge so gering. Es ist quasi leichter, gleich eine 50er zu verchartern. Da hast du den doppelten Umsatz und damit den doppelten Gewinn. Aber es gibt sie ja noch. Also du findest schon, ich würde sagen, ab 32 Fuß geht das so los im etablierten Chartermarkt. Und
kann jeder mit 50 Fuß umgehen?
Nein. Nein, also würde ich auch nicht empfehlen, wenn jetzt jemand gerade anfängt, was soll der mit einem 50-Fuß-Schiff, ne? Der soll mal, fang mal mit 35 an, das ist schon eine vernünftige Yacht, da ist ja schon alles da.
Aber das sehe ich auf Mallorca nicht so toll aus mit 35 ja, Fuß. Also 50 Fuß wäre schon besser und dann ist ja egal, ob Erfahrung oder nicht.
Nein, wo sehen wir ja alles. Passiert ja alles. Ist ja Standard. Ja. Klar. Und das siehst du dann aber auch irgendwie, wenn mal Wind im Hafen ist, dann gibt's halt Hafenkino, ne?
Ja, ja.
Also sind wir alle gut unterhalten von, so. Und ihr müsst bezahlen, also, weil dann halt die Schäden auftauchen, ne?
Ja.
Ich meine, das müsstest du besser wissen, wie viel Probleme es mit unerfahrenen Charter-Crews gibt, die dann 50-Fuß-Schiffe kaputt fahren. Ich weiß es nicht. Ich wundere mich immer, dass das eigentlich, habe ich das Gefühl, das geht verhältnismäßig gut.
Es geht auch verhältnismäßig gut. Na klar, ist dieses Thema, was für viele Leute witzigerweise das wichtigste Thema ist bei Charterversicherung, ist es das Thema Kaution, wobei ich andere Dinge wichtiger finde. Skipperhaft liegt, aber nun werde ich nicht interviewt.
Ja.
Die größte Schadenquote, wenn es wirklich darum geht, Yachten zu versichern und so viel nun mal so von unserer Seite im Charterbereich, ist Reiserücktritt. Alles andere geht noch einigermaßen. Das nur mal
okay.
zu. Ne?
Okay, wichtigstes
Produkt. Und genau das ist das, wo ich hin will. Es gibt ja auch Insolvenzprodukte am Markt und so weiter. Ist damit zu rechnen, dass man vielleicht jetzt schon für 26 irgendwas gechartert hat, was dann doch nicht am Steg liegt oder wo eine lange Kette dran ist.
Ich weiß, worauf du hinaus willst wahrscheinlich, aber...
Nee, ich will keine Namen haben, sondern allgemein, insgesamt, dass das vielleicht mehr passiert.
Also in meiner Wahrnehmung, klar, hat es Insolvenzen gegeben von Charteranbietern und wo Leute dann am Steg kein Schiff mehr gekriegt haben oder wo die vorher insolvent gegangen sind und sie haben ihre Chartergebühr verloren und mussten neu buchen. Das hat es in der Vergangenheit gegeben, aber es kommt nicht so häufig vor, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und wenn man so ein bisschen guckt und sag ich mal bei etablierten oder seriösen Anbietern, die echt schon Jahrzehnte auf dem Markt sind oder bei Charteragenturen, die auch schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, da bucht, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man da einigermaßen gut aufgehoben ist. Und dieser Chartermarkt, also der Vermittlungsmarkt, der ist tatsächlich auch ein bisschen in Aufruhr seit 10, 15 Jahren. Und da hat es dann auch schon mal so, da hat es das gegeben. Die letzten waren auch deutsche Investoren mit beteiligt. Der Springer Verlag, der war an Sisu beteiligt, große Online-Plattform zur Vermittlung von Charterjachten. Mhm. Die sind, lass mich lügen, ich weiß nicht, vorletztes Jahr, glaube ich, sind die in die Knie gegangen. Mhm. Und da sind dann Kunden natürlich irgendwie gekniffen gewesen. Mhm. Und wir hatten jetzt das Thema mit Boat Around. Das war so ein bisschen in aller Munde. Ich weiß auch, das weißt du auch besser, dass viele Versicherer Insolvenzversicherungen für Boat Around nicht mehr machen.
Richtig.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Das ist richtig.
Und ich weiß immer nicht, wie sehr das... Ich tue mich schwer, das zu bewerten. Und ich weiß auch nicht, wie sehr das irgendwie eine Vorverurteilung ist, wo man sagen muss, ey, ist auch irgendwie nicht ganz okay. Aber natürlich, irgendwann ist es sonst auch zu spät. Also von daher, das Thema geistert gerade ein bisschen im Markt rum. Vielleicht ist es ganz hilfreich, das mal kurz zu erklären, worum es dabei geht. Also wir haben ja in dem Chartermarkt verschiedene Player. Wir haben den Flottenbetreiber, der wirklich am Steg die Schiffe hat und betreibt und von dem ich das Schiff ausgehändigt kriege. Und übrigens, wo ich auch immer am Ende des Tages meinen Vertrag unterschreibe. Das ist mein letztendlicher Vertragspartner. Mhm. Dann habe ich die Charteragenturen, die halt weltweit Charter vermitteln, weil der kroatische Anbieter, der Familienbetrieb 20 Yachten am Steg da hat, der kann ja nicht in allen Ländern irgendwie Vertrieb machen. Der ist darauf angewiesen, dass er Partner hat, die das für ihn machen, sprich diese Charteragenturen. Und diese Charteragenturen machen das seit vielen Jahren. Hier gibt's ganz etablierte Leute und die sind auch insofern gut, weil die natürlich schon eine Selektion machen und nur bei den Leuten Boote nehmen, wo sie gute Erfahrung haben, weil die wollen ihren Kunden ja eine gute Experience machen, damit die auch wiederkommen. So, und dann vor 10, 15 Jahren fing das eben an, dass die ersten aufgekommen sind und gesagt haben, hey, wisst ihr was, wir werden jetzt das neue Booking kommen für Boote und wir räumen diesen Markt mal auf. Und das haben sie dann Investorenleuten vorgestellt und die alle, geil, ja klar, wenn das bei Hotels funktioniert, funktioniert das bei Booten natürlich auch. Ne? Und da sind wirklich Millionen, also viele, viele Millionen in verschiedenste Projekte reingegangen. Und das Thema ist eben, dass die müssen kein Geld verdienen. Die verbrennen Geld, Investorengeld. Mhm. Und die geben dann auch ihre Provision, die sie eigentlich kriegen von dem Anbieter, geben die einfach weiter an den Endkunden, und weil sie Marktanteile gewinnen wollen. Und das bringt diesen Markt gerade so ein bisschen in Unruhe. Und da ist Boat Around bekanntermaßen auch sehr aggressiv unterwegs, um Marktanteile zu gewinnen, Provisionen an den Kunden weiterzugeben, die ihre Konkurrenz auszustechen dadurch, dass sie halt Boote billiger anbieten. Und das ist man kann sagen, das ist freier Markt. Das ist so ist das heute, ne? Aber wir wissen natürlich auch alle, dass wir uns damit am Ende keinen Gefallen tun, wenn wirklich es am Ende heißt, the winner takes it all, weil der kann dann die Spielregeln bestimmen. Das ist am Ende für alle Beteiligten eine gute Lösung.
Nun hast du ganz viel mit deutschen Kunden zu tun. Wir sind sehr korrekt. Du hast eben Punkt Vertrag gesagt. Ne? ich persönlich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwie eine neue App runtergeladen hast und du 27 Seiten durchscrollst und so weiter. Ich bezweifle mal, also ich kann nur von mir springen, ich lese die Dinger nicht durch, sondern sage immer ok, 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 ok.
Ja.
Soll ja irgendwas bedeuten, dann passiert irgendwas. Diese Verträge, die da vielleicht in Kroatisch von der Basis verfasst sind, ob ich sie nun dann über die Agentur bekomme, wo ich ein bisschen mehr Vertrauen habe, wie du sagst, oder über eine Internetportal oder sonst etwas, kann ich die lesen oder macht man da auch ok, ok, ok? Oder kann ich die vielleicht sogar beeinflussen, dass ich sagen kann, okay, das eine oder andere scheint mir zu stringent oder sonst was? Es gibt ja immer mal so Versuche da. Hat das Nutzen?
Ja, es ist wirklich ein sensibles Thema, weil dieser Vertrag ist einfach natürlich das rechtsgültige Dokument, was du unterschrieben hast, und das, was da drin steht, gilt dann auch für die Charta. Und von daher ist es nicht ganz unentscheidend, was da drin steht. Aber ganz ehrlich, wer will, wie du schon sagtest, irgendwie 10, 15 Seiten dann auch häufig fremdsprachige Dokumente lesen, um zu prüfen, ob das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht. Und auch hier kann man jetzt wieder sagen, bin ich bei etablierten, bekannten Charterfirmen unterwegs, kann ich mich darauf verlassen, dass die fair sind, diese Verträge. Bin ich bei einer Charteragentur zum Beispiel unterwegs, die ja den Markt für mich vorsortiert hat, weil sie sagt, wir wollen halt, dass mein Kunde eine gute Experience hat, dann sucht er nicht nur welche aus, die gute, seriöse Schiffe haben, gute Wartung machen, guten Service am Steg liefern, sondern natürlich auch nur die, die auch faire Verträge haben und die nicht irgendwelche wilden Klauseln da drin haben. Aber insgesamt lohnt es sich natürlich schon einmal in diesen Vertrag reinzugucken, und wenn da was drinsteht, was man wahlweise nicht versteht oder für nicht richtig hält, darf man das auch monieren und darf auch sagen, nee, dann diesen Teil, der muss anders gelöst werden.
Okay, weil, also ich persönlich halte das insgesamt für schwierig, da wirklich Einfluss drauf zu üben. Ich habe es mal probiert und aber meine persönliche Erfahrung war...
Ja, das ist auch nicht die Regel. Also
egal, anderes Thema. Es gibt ja auch Alternativen. Ich könnte jetzt auch natürlich fragen, du hast angefangen eigentlich mit was ganz Interessantem. So ein Boot benutzt du als Reisefahrzeug, was es ja auch irgendwie neutral macht, ne? Also da muss ich ja gar kein Segel oder Motorboot, weil ich meinen ganzen Stuff damit bei habe. Bist du eher ein logisch, du kommst vom Charterbereich, aber wenn es um dich persönlich geht, ein Charterboot hat doch immer nicht so tolle Segel und nicht die tolle Ausrüstung. Ist ein Charterboot besser oder ein eigenes Boot? Also du kannst natürlich eine Matheaufgabe drauf machen und ich glaube, die geht in Richtung Charter, egal wie teuer das ist. Eigenes Boot kaufen oder Charterschiff haben oder beides?
Du, das ist ja am Ende auch eine finanzielle Frage überhaupt. Und also was ich ja, ich komme ursprünglich natürlich eher auch vom Langfahrtsegeln, weil ich wirklich irgendwie Ozeanreisen und viel auf Booten gelebt habe und so.
Sprechen wir mit Johannes noch drüber.
Ah, okay, ja, genau, der ist da natürlich noch mal intensiver drin. Und dann bin ich sozusagen über meine journalistische Tätigkeit mehr in diesen Charterbereich bekommen und habe da halt viel Geschichten produziert und bin deshalb da jetzt unterwegs. Aber in beiden Fällen ist es ja so, dass ich sage, es gibt doch wirklich nichts Individuelleres und Freieres als Urlaubsform, als mit dem eigenen Schiff in Eigenregie unterwegs sein zu können und zu sagen, hey, geil, wir wollen jetzt einfach unsere Ruhe haben, wir gehen in die Bucht, wir fahren dahin. Gefällt uns das dann nicht, fahren wir in eine Bucht weiter, hier haben wir noch eine Bar am Strand, wie geil ist das denn? Und morgen wollen wir aber eigentlich Sightseeing machen und wir wollen ein bisschen shoppen gehen, also fahren wir irgendwie dann doch noch mal kurz nach Palma rein und machen einen tollen Tag in Palma. Diese Freiheit einfach mit allem, was du hast, immer dein Bett, immer deine Dusche, immer deine Toilette, immer deine Zahnbürste mit dabei, deine Küche, das ist einfach, ich finde es nach wie vor sensationell, auch für einen Urlaub. Es gibt für mich keine freiere und schönere Art, die Zeit zu verbringen. Und jetzt habe ich aber deine Ursprungsfrage vergessen.
Ist auch egal, du hast eine ganze Menge Gutes gesagt. Und ich kann auch was daraus zusammenfassen. Du hast nämlich auf eine nächste Frage, die ich dann nicht mehr stelle, auch schon geantwortet. nicht so doll durchplanen, so ein Charterturn, ne? Also ich will jetzt, bin in Kroatien und da war ich noch nie, das und das sind die Erdmale, sondern klein bisschen mehr leben lassen, Croissants essen und so weiter. Lass uns ganz kurz, aber jetzt kommt die Frage, ich habe nämlich keine Antwort gegeben, weil wir zu lang werden, auch wenn ich Stunden noch mit dir weiterreden könnte, ja, wir machen noch dritte und vierte Folge. Trends, was kommt? Neue Reviere, vielleicht gleichzeitig ein bisschen Erfahrung mitbringen, einfach mal einen Trip, um was zu lernen, zu machen. Gibt es neue Methoden, dieses Flottensegeln, kleine Regatten oder sonst was, so in coolen Partys? Ich habe zum Beispiel einen dänischen Anbieter, der macht was total Tolles. Der macht quasi so für Studenten, bietet der an, halbes, dreiviertel Jahr auf 50 Fußern in der Crew mitzufahren. Das kann man so als... Ja, wie heißt das noch? Gap Year machen für junge Leute. Okay. Gibt's da Trends am Markt? Hast du irgendwas, was man mal ausprobieren sollte?
Gute Frage. Also, ich kann jetzt erstmal allgemein antworten. So, was jetzt Reviertrend so ist, das bleibt momentan nach wie vor Griechenland, sage ich mal, in der dritten Saison mittlerweile, dass Griechenland stark zunimmt und die Kroaten ein bisschen unter Druck kommen. Die Kroaten haben gerade ein bisschen schlechte Stimmung, weil alle stöhnen über die hohen Preise. Und deshalb wandern viele gerade nach Griechenland ab und die freuen sich da in Griechenland. Das ist so ein Mittelmeertrend auf jeden Fall, der da ist. Und insgesamt geht in diesem ganzen Segelboot-Charter-Bereich der Trend ganz, also oder der das Wachstum, was wir haben, haben wir fast ausschließlich in dem Cabin-Charter-Bereich, das heißt Kabinen-Charter, wo man einfach nur eine Doppelkabine buchen kann und dann ist man auf so einem 50-Fuß-Katamaran mit 8 Leuten und
geil, cool. Oder?
Ja, ist mega entspannt. Ich habe das zweimal gemacht. Du musst halt nichts tun und machst halt einfach nur Urlaub, segelst trotzdem und so. Und dieser Crew-Charter-Bereich beziehungsweise auch Skipper-Charter-Bereich, weil doch viele Leute echt Bock haben, aufs Wasser zu kommen und das aber nicht selber fahren können. Das ist ja auch völlig legitim. Also brauchen sie ein bisschen Hilfe dazu und haben einen Skipper oder eine Crew oder machen dieses Kabinen-Charter. Der Bereich wächst sehr. Das merkt man bei den Flottenbetreibern, dass die wirklich umstellen und diese Kabinen- und Crew-Charter-Bereiche damit aufnehmen. Und der Bareboat-Charter-Bereich, wo die Leute halt wirklich selber ein Bootshandling machen müssen, der würde ich mal behaupten, stagniert so ein bisschen. Und wenn wir uns da über die Gründe unterhalten, liegt es vielleicht einfach daran, dass vielleicht nicht so viel Nachwuchs kommt, weil natürlich musst du dich ein bisschen reingefuchst haben ins Bootshandling und das ist nicht jedermanns Sache und du musst dich damit ja ein bisschen beschäftigt haben, kann ja nicht, ja, ich bin dann
Und wenn es immer teurer wird, ist es auch schwierig, sich das zu leisten.
Ja, wobei man da ehrlicherweise sagen muss, es gibt richtig niedrigschwellige Angebote. Also wenn wir jetzt in das Bereich Kojen-Charter gehen, da kannst du immer noch für 600-700 Euro die Woche, ja, vielleicht sind es heute auch 800 Euro die Woche, kannst du einfach dir eine Koje für eine Woche buchen und kannst segeln gehen. Das ist nicht teurer, als wenn du in irgendein Mittelklasse-Hotel gehst oder so. Also von daher, das würde ich gar nicht so gelten lassen.
Und dann kannst du nachher auch sagen, nimm doch mal das Segel aus der Sonne. Ne?
Ja, nimm doch mal. Das ist auch ein Buchtitel gerade von irgendjemandem. Von Johannes, ja.
Das war ein kleiner Link. Okay, ganz persönlich für dich, weil wir echt ganz, ganz viel zu besprechen haben und ich glaube, müssen einfach noch mal irgendwie noch mal mehr reden, dass alle zuhören können. Persönlich für dich, oder auch beruflich, wo geht 26 hin? Wo geht's heute hier auf der Messe hin?
Sicht nach? Naja, ich bin ja hier auf der Messe stark im Einsatz und mache viele so Vorträge auf den Bühnen, vor allem in Halle 13 erkläre so ein bisschen, ja, also mache einmal Reviervorträge, erkläre viele verschiedene Reviere und dann auch so rund um Chartern, wie charter ich sicher eine Yacht, was mache ich bei einer Charterübernahme, wie bereite ich das vor? Ich mache übrigens auch was über Versicherung, welche Charterversicherung ist wichtig, da bin ich ganz bei dir. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe es auch immer erst spät gecheckt, dass letztlich die Skipperhaftpflicht am Ende die entscheidendere ist als
Worst
die Kaution.
Case.
Ja, weil einfach das eine tut weh, die Kaution. Ja, es ist blöd, da hast du 3.000 Euro verloren. Aber es gibt haftlich, da wird's existenziell mit den Haftungsansprüchen, die da auf der... Egal, anderes Thema. Deshalb bin ich so und dann treffe ich einfach Leute aus der Branche, die ich kenne und ein paar Kunden, mit denen ich bei Blauwasser zusammenarbeite und bin so viel in Halle 13 unterwegs, weil das ist die Reise- und Charterhalle und das ist eigentlich mein Zuhause hier so ein bisschen auf der Messe.
Siehst du, das ist für uns alle hier so ein bisschen zu Hause. Extra Challenge, bevor du dann gehen kannst und dir woanders ein Ich habe ein Moderatoren-Competition entwickle ich heute. Mein Lieblingssatz in der Welt der Werbung ist, in La 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 steckt der Geist des Weines, weil das ist eine der tollsten Stimmen überhaupt. Ich habe das umgesetzt und wir probieren das mal ganz schön, diese tiefe Stimme des Timbre hinzubekommen. Und das hilft vielleicht der Messe, dem Wassersport. Und da könnte man sagen, und das möchte ich, dass du das auch gleich machst, mit deiner besten Timbre-Stimme, in der Boot steckt der Geist des Wassersports. Probier mal.
Oh Gott. In der Boot steckt der Geist des Wassersports.
Mehr kann man gar nicht sagen. Vielen Dank. Tschüss, Michael Amel. Hat mich tierisch gefreut, dass du hier warst und wir könnten weiter.
Ich danke dir, dass ich nicht singen musste. Das wäre schief gegangen.
Tschüss.